darf Sie alle herzlich grüßen hier heute Abend als einer, der einfach ein Stückchen erzählen, Gottes Wort weitergeben will, von dem, was man so selber erlebt hat, was einem Hilfe geworden ist und so weiter. Eigentlich sehen wir die Arbeit von Leben und Hoffnung, darum geht es ja heute Abend, gar nicht anders als das Leben weiterzuschenken und damit Hoffnung zu vermitteln. Nur, ich weiß nicht, ob Sie mal nachgedacht haben über das Wort Leben. Was ist das überhaupt? Was ist Leben? Ist Leben so von bis viel erlebt, wenig erlebt? Oder man spricht ja davon, ein schönes Leben oder ein trauriges Leben oder ein erfülltes Leben. Oder ist das wirklich Leben? Der Jesus sagt von sich, dass er das Leben ist. Das Entscheidende nämlich ist, dass nur dadurch, dass wir wieder eine persönliche Beziehung zu dem Gott Schöpfer, und das ist nämlich der Jesus selber, und damit durch den Herrn Jesus zu dem Vater wiederherstellen dürfen, nur dadurch beginnt Leben. Leben ist also nicht lang, kurz, schön oder traurig, sondern Leben ist eine Person. Und wenn Sie ganz genau nachdenken, beginnt in dem Augenblick erst Leben, wo das Leben in Person, nämlich der Jesus, in unser Leben hineinkommt. Nämlich da spricht der Jesus ja selber von, Johannes 5,24 zum Beispiel, wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat was? Das ewige Leben. Und er kommt nicht in das Gericht, sondern ist vom Todeszustand in den Lebenszustand hinübergegangen. Leben beginnt also in unserem Leben, in dem Augenblick, wo wir wieder den Herrn Jesus hineinlassen in unser Dasein, wo er Herr werden darf. Und wissen Sie, genau da, wo Leben beginnt, durch dieses, dass Jesus Christus hineinkommt in unser Herz, in unser Leben, und das Sagen bekommt dort, in dem Moment beginnt Hoffnung. Und deshalb haben wir unser neues Werk auch genau so genannt, Leben und Hoffnung. Es gibt nämlich kein Leben ohne Hoffnung und keine Hoffnung ohne Leben. Und darum der Gedanke, die Benennung unseres Werkes so, Leben und Hoffnung, Missionswerk und Leukämiehilfe. Was verbirgt sich dahinter? Ich möchte einfach so ein Stückchen ausholen, erzählen, berichten, wieso wir dahin gekommen sind. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist und die Mitte ist, dass der Jesus gesagt hat, ich bin Weg, Wahrheit und Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Wir bekommen am 27.12.1996, lasst mich einfach mal so beginnen, einen Anruf. Es ist so mittags, 13 Uhr. An der anderen Seite höre ich eine Frauenstimme, kann diese Frau aber nicht verstehen. Das ist also jetzt gerade so 2 Jahre her. Ich kann sie nicht verstehen, weil sie versucht, ihren Namen zu artikulieren, aber die Worte, die sie versucht zu sprechen, sind immer wieder erstickt durch Tränen, durch Schluchzen. Und so geht das so etwa 10 Minuten, bis wir dann endlich so weit sind und verstehen, wer da auf der anderen Seite ist. Sie war an diesem Tag nach Weihnachten in der Klinik zur letzten konkreten Untersuchung, Knochenmarkpunktion, eine Knochenmarkstanze, und dann gleich nach Weihnachten holte sie ihr Ergebnis ab. Ergebnis war Diagnose Leukämie. Was das bedeutet, kann sich einer, der eine solche Diagnose nie gehört hat, für sich überhaupt nicht nachvollziehen. Es bedeutet zunächst wie ein Fallen in unendliche Tiefen. ein überhaupt nicht mehr wissen, was man überhaupt noch denken soll. Und ich glaube, jeder von uns ist ja irgendwo so Selbstschutzmaßnahme, nicht? Es trifft ja immer nur irgendwie die anderen, aber mich doch nicht. Aber wenn wir mal ganz ehrlich in die Situation nur nach Deutschland schauen, dann müssen wir vielleicht mal so nur ein paar Zahlen hören. Jedes Jahr erkranken 350.000 in Deutschland an Krebs. Wie lange wird es denn dauern, bis es uns vielleicht mal in der eigenen Familie trifft? Oder jedes Jahr sterben 5.000 in Deutschland alleine an Leukämie. Das sind ja Zahlen, die erstmal da sind. Nur diese einzelne Person, die das jetzt erlebt, die macht Unheimliches mit. Und nun haben wir das ja selber hinter uns und haben das ja selbst durchlebt. Zunächst fällt man in ein tiefes Loch. Der zweite Gedanke, und ich habe ja sehr viele Gespräche mit diesen Menschen, ist dann meist für die Betroffenen: Mich versteht ja gar keiner. Wer hat denn sowas schon mal durchgemacht? Das ist die eine Seite, dass Menschen, die also diese Diagnose bekommen, oft dann gar nicht mehr wagen, sich selbst den allernächsten Angehörigen so ehrlich anzuvertrauen. Warum? Weil sie Angst haben auch, die verstehen mich nicht. Und zum Zweiten, ich kann die damit nicht belasten. Warum? Weil derjenige, der daneben steht und soll dem Betroffenen begegnen, leidet sich kaputt. Das ist so. Eltern, Ehepartner, Kinder, so die allernächste Familie. Und ich habe das ja in der Klinik oft genug erlebt, ich will es nur mal so beispielhaft sagen, da sind Angehörigen als Begleitperson mit in die Klinik gegangen, und es war da bei manchen Therapien so, da hat man das überhaupt nicht gemacht, die Therapie, ohne dass eine Begleitperson mit dabei war und möglichst 24 Stunden rund um die Uhr, wenn es so ganz eng wurde. Und die sind dann wohlgenährt so da reingegangen, und wenn man dann so nach 14 Tagen, 3 Wochen, ich war ja dann auch mit in der Klinik bei meiner Frau, wenn man dann so beobachtet hat, nicht, dann wurden die so von Tag zu Tag immer schmaler, immer blasser. Nicht die Betroffenen, sondern die begleitenden Angehörigen. Und ich habe das oft gesehen, dass selbst die Angehörigen in der Klinik zusammengebrochen sind. Nervenzusammenbrüche. Die dann nur noch geschrien haben, dass wir die wirklich selbst auf Station bringen mussten, weil sie es einfach nicht durchgehalten haben. Alles solche Dinge. Ich will es nur angedeutet haben, nur damit Sie die Situation ein bisschen verstehen. Der Betroffene fühlt sich also als Schutz den Angehörigen gegenüber, die sie nicht unnötig belasten wollen. Und dieses, mich kann ja gar keiner verstehen, warum, weil sie es selber gar nicht durchhaben, irgendwo isoliert. Man hat Angst. Man weiß mit seinem Leben mit einem Mal nicht mehr weiter. Und genau an dieser Stelle beginnt für viele die Sinnlosigkeit. Das heißt, die Erkenntnis, dass das, was man bis dahin gelebt hat, im wahrsten Sinne des Wortes sinnlos war. Nämlich jetzt merkt man mit einem Mal, alles das, was man kaufen kann, was man erwerben kann, was man von anderen so auf die Schulter geklopft, große Anerkennung oder weiß ich was, nicht? Alle materiellen Dinge haben mit einmal überhaupt keinen Wert mehr. Es ist zwar schön, wenn man dann sagen kann, Herr Doktor, ich bin privat versichert und was kostet das? Noch 300.000 Mark extra, und dann werde ich in ein extra gutes Bett gelegt und extra behandelt vom Professor persönlich und lauter solche Dinge. Nur das ist alles noch nichts, was dann in dieser Situation wirklich hilft. Das reicht nicht. Das spürt man dann. Mit einem Mal sind viele Dinge sinnlos. Und dann begegnen uns die nächsten Probleme. Nämlich, dass da Menschen, die eigentlich so Nachbarn, gute Freunde und so weiter im Verein oder so, nicht, dass die sich mit einem Mal zurückziehen. stellen Sie sich mal vor, Sie seien Betroffener. Und wenn sich jetzt so die Allernächsten zurückziehen, das heißt, die werden aktiv für mich, nicht? Da werden dann Knochenmark-Spendeaktionen, das heißt zur Typisierung Blutspendeaktionen gemacht, alles richtig. Nur so diese ganz persönliche Begegnung, die hört dann oft auf. Wisst ihr warum? Können Sie sich mal in die Situation hineindenken, Sie sollen einem solchen Menschen jetzt begegnen. Was sagen Sie dem denn? Oder der denn? Dann merken wir mit einem Mal, Worte sind zu leer. Kennen Sie das? Da fängt man an zu überlegen, Mensch, wenn ich dann gleich vor dem Krankenbett oder vor dem Kranken oder der Kranken stehe, was sage ich denn dann? Und wissen Sie, dann merken Sie mit einem Mal, da kann man nicht mehr über Wetter reden. Das reicht dann nicht mehr. Und dann kann man nicht mehr reden über so nach dem Motto, ach Junge, Kopf hoch, ne, ich wette schon wieder. Das reicht dann nicht. Das bringt dann nur Probleme. Dann merke ich mit einem Mal an den Augen des anderen, dem Kranken, wenn ich da sage, naja, also Klaus, nur Kopf hoch, ne, ich wette schon wieder. Wie das wie so eine Verletzung in ihm ankommt. Nämlich, dass der mit einem Mal anfängt zu denken und sagt, Mensch, hör doch endlich auf von dem blöden Gequatsche. Ich brauche jetzt Hilfe, ich brauche Trost. Ich brauche ein bisschen mehr als nur so eine seltsame Aufmunterung. Und dann erlebt man das manchmal dann auch selbst bei frommen Leuten. Erstens, sie sind auch dann oft sprachlos geworden. Aber auf der anderen Seite oft solche, die dann mit frommen Vokabeln kommen. Wie gesagt, ich habe nichts gegen ein gutes Gotteswort. Das ist das Beste, was man geben kann. Aber nicht als Floskel, sondern das muss ehrlich kommen. Und ich kann Ihnen nur sagen, das Beste, was wir weitergeben können, ist, wenn es wirklich aus dem eigenen Herzen entspringt, ein Gotteswort. Vielleicht den anderen mal den Arm nehmen, gar nichts sagen, aber eine Strophe mit ihm weinen oder mit ihr weinen, ist auch viel mehr als alles fromme Getue. Deshalb, das Schönste, was man jemandem dann mitteilen kann, ist Leben. Und Leben ist Christus. Und wenn man dann Hoffnung vermitteln kann, dadurch, dass man mit einem solchen Kranken oder einer solchen Kranken die Hände falten kann und beten. Kontakt herstellen nach oben, so will ich es mal nennen. Zum Leben. Dann haben wir wahrscheinlich den besten Dienst tun können, der überhaupt möglich ist in einer solchen Situation. Ich sage nochmal, alles was bis dahin so erstrebenswert war, verliert bei der Diagnose Krebs oder Leukämie mit einem Mal seinen Wert. Alles wird anders, hundertprozentig. Jung sein wollen, schön, begehrenswert, Geld verdienen, könnte sofort fahren. Alles das, was Sie heute für wert halten, hat dann keinen mehr. Und deshalb sollte jeder von uns auch heute anfangen, sein Leben so einzurichten, dass er auch mit einer Diagnose Krebs oder Leukämie umgehen kann. Das geht nur durch Leben und Hoffnung, durch Christus selber. Ich denke, für den Betroffenen stellen sich drei Fragen. Und das direkte Umfeld begegnet diesen Fragen gleicherweise. Die drei Fragen sind erstens die Sinnfrage, wozu habe ich eigentlich gelebt? War das alles? Was kommt denn jetzt eigentlich? Habe ich alles richtig gemacht in meinem Leben? Muss ich da noch Dinge in Ordnung bringen und so weiter? Mit einem Mal ist da alles da. Sinnfrage meines Lebens. Das zweite ist die Schuldfrage, die sich stellt. Und das dritte ist die Ewigkeitsfrage. Ich habe selber sehr häufig in der Situation gestanden, als Selbstbetroffener, mit Diagnose Leukämie und Diagnose Krebs. Habe ich selbst durch. Dann steht man mit einem Mal da und ich kann Ihnen nur sagen, diese drei Fragen, Sinnfrage, Schuldfrage und Ewigkeitsfrage, müssen geklärt werden. Wenn Sie die nicht klären können, werden Sie verrückt in Ihrer Krankheit. Und deshalb ist das so entscheidend wichtig. Wie diese Frage zu klären ist, wollen wir uns auf den Schluss verwahren. Aber das ist wichtig, dass wir das im Auge behalten. Hier hinein hören wir jetzt eine Einladung, so will ich es mal sagen, in diese Ausweglosigkeit der Sinn-, Schuld- und Ewigkeitsfrage. Wie soll ich die denn klären? Und da hören wir, wie der Jesus das so mitteilt in Matthäus 11, da steht, kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erquicken. Wunderbar. Das ist genau die Stelle, wo ich wieder auftanken kann. Aber dann kommt eine Anweisung. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. So werdet ihr Ruhe finden für eure Seelen. Ruhe für die Seele kann es nur geben da, wo die Schuldfrage meines Lebens gelöst wird. Anders geht es nicht. Nur da, wo meine Schuldfrage mit Gott geklärt wird, schenkt Gott in seiner Liebe seinen Frieden. Und da, wo Friede Gottes in unsere Herzen dann hineinkommt, ich habe das oft genug erlebt, ich werde gleich einiges auch davon ganz praktisch erzählen, wo dieser Friede Gottes in ein Herz, in ein Leben hineinkommt, da lösen sich dann auch viele, viele Nöte im Herzen. Ruhe für die Seele, tiefe Geborgenheit zu erleben, ist dann das Entscheidende. Wissen Sie, wir werden angeschrieben aus verschiedenen Ecken. Es gibt ja inzwischen sehr viele Organisationen, die unter Krebs- und Leukämiekranken arbeiten, zum Beispiel die Deutsche Krebshilfe oder Deutsche Leukämiehilfe etc. Es gibt also viele Organisationen in auch verschiedenen Bundesländern nochmal, Selbsthilfegruppen noch und nöcher. Wunderbar, ich bin da sehr dankbar für. Und wir haben jetzt aus verschiedenen, auch diese großen Organisationen, halt die Deutsche Krebshilfe, Untergruppe Deutsche Leukämiehilfe, die haben uns angeschrieben und haben gebeten darum, ob wir bereit wären, mit ihnen zusammenzuarbeiten. Und zwar, weil sie entdeckt haben, auch aufgrund unseres Heftchens, was ja vielleicht einige schon kennen, weil sie entdeckt haben, dass wir etwas, also einen Zweig abdecken können, wozu sie überhaupt nicht in der Lage sind. Nämlich Leben und Hoffnung zu vermitteln. Was nützt das alles, wenn da Praxis, so aus der Klinik, wie wir das erleben, wenn da der Psychologe zwar dann, oder die Psychologin da ist, die kommt auch zum Krankenbett und sagt so, weiß ich, jetzt steht Transplantation an oder die und die Chemotherapien stehen an und so weiter. Ich begleite sie jetzt die nächsten Wochen oder Monate. Kommt drauf an, wie lange es dauert. Nicht? Bei manchen bis 9 Monate hat es alles schon gegeben. Wir waren schon nach ungefähr, ja, ich muss dazu sagen, gestern war der 10. Jahrestag meiner Frau, dass sie transplantiert worden ist. Knochenmark transplantiert. Der 10. Jahrestag. Und bei der Art der Leukämie, die sie hat, hat es nicht so allzu viel Überlebende gegeben in diesen 10 Jahren. Ich will das mal so ganz vorsichtig sagen. Nur, was heißt das, wenn man so 10 Jahre geschenkt bekommt? Das war für uns gestern wirklich ein ganz besonderer Tag. Aber, wie gesagt, da war dann auch der Psychologe oder die Psychologin. Was hilft das alles, wenn die sagt, ja, ja, ich werde dann dabei sein? Wenn da kein tiefes Getröstetsein und Geborgenheit in Gott, in Christus vorhanden ist. Das können die nicht vermitteln. Die können zwar sagen, ja, ja, das ist normal, so, das sind die Nebenwirkungen der Therapie und das alles, das gehört dazu und ja, ja, ich spreche auch, ich komme ja auch jeden Tag mal gerade für eine halbe Stunde vorbei und so, ich halte Ihnen notfalls auch mal für eine halbe Stunde die Hand, aber tiefe Geborgenheit? Nein. Kann der nicht vermitteln oder können die nicht vermitteln? Nur, es gibt ja dieses Wort, Not lehrt beten. Aber Not lehrt auch. Ja, gibt's auch, nicht? Das Schimpfen und Fluchen und so weiter. Aber wie gut ist es, wenn es wirklich dazu kommt, dass wir durch eine solche Situation wieder das Fragen lernen, vielleicht auch das Schreien lernen nach Gott. Und das haben wir immer wieder erlebt, auch in den letzten Jahren schon, wo ich beim Missionswerk Neues Leben war. Da hat sich die Arbeit ja so langsam entwickelt, die wir heute dann so wesentlich breiter angelegt haben seit 1. Januar. Einfach Menschen zu begegnen, die mit ihrer Not nicht mehr fertig wurden. Eben habe ich ja erzählt von dieser jungen Frau, zwei Kinder, die Tochter 11, der Sohn 9, die uns da angerufen hat. Sie hatte dann von dem Professor, weil er 1,5 Stunden versucht hat, ihr und ihrem Mann zu erklären, was diese Diagnose Leukämie bedeutet und wie die Therapie jetzt aussieht und so weiter, er ist gar nicht weitergekommen mit ihnen. Die beiden haben ständig Weinkrämpfe gehabt und er konnte ihnen gar nichts erklären. Und dann ist er an den Schrank gegangen, hat diese Broschüre rausgeholt und hat sie ihnen gegeben. Hat gesagt, lesen Sie diese Broschüre und da können Sie auch anrufen. Und sie ist dann von der Klinik nach Hause gekommen, hat sich sofort ans Telefon gesetzt und hat uns angerufen. 2 Tage später sind wir dann schon zu ihr gefahren. Und dann hat sie uns gesagt, ja, ich bin auch Christ. Wir haben uns sehr gefreut. Sie kam aus dem Katholizismus. Bitte, ich spreche keinem was ab. Aber wir haben ihr dann gesagt, wie wir die Dinge sehen, haben ihnen Gottes Wort gesagt, haben mit ihnen gebetet vor Ort, wo wir sie zum ersten Mal besucht haben, mit ihrem Mann da, saßen sie dort uns gegenüber. Und dann bei jedem Telefonat, das machen wir so, das haben wir auch gestern mit dem Frank, dass ich ihnen ein Gotteswort sage, wenn es möglich ist, mit ihnen bete am Telefon. Das ist eine gute Möglichkeit, am Telefon mit den Menschen dann wirklich auch in Kontakt zu treten. Da laufen eben keine Viren und Bakterien und Pilze und weiß ich was so große Not ist, in der, am Höhepunkt der Therapie, nicht? Oder der Tiefe der Therapie. So können wir also Kontakt halten. Und dann so nach einigen Wochen, dann kam sie mit einem Mal so am Telefon raus und sagte, ihr spricht immer so liebevoll von eurem Vater im Himmel und dem Herrn Jesus. Wenn ich ganz ehrlich bin, das habe ich doch nicht. Kann ich das auch haben? So diese persönliche Beziehung zu diesem Jesus? Kann ich auch diesen Vater im Himmel als meinen Vater kennenlernen? Ja, hat meine Inge gesagt. Klar, das kannst du. Ja, aber wie denn? Ja, haben wir gesagt, okay, sobald es uns möglich ist, kommen wir dich besuchen. Sie hat ihm das so am Telefon erklärt, aber ihr jetzt so praktisch helfen. Also, sobald es möglich war, wieder hingefahren. Und dann hat sie und ihr Mann bewusst betend, haben sie ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Leben durch den Herrn Jesus, Ewigkeit in der Zeit und endlich Hoffnung. Und von diesem Tag an konnte sie ganz anders mit dieser Problematik der verschiedenen Therapien bis hin dann auch zur Transplantation und so ganz anders umgehen. Und dann haben wir einfach immer wieder Kontakt mit ihr gehabt am Telefon. Wenn sie in Not war, hat sie bei uns angerufen und dann haben wir gesagt, gut, ist ja so teuer vom Krankenhaus aus anrufen, nicht? Leg auf, wir rufen dich zurück. Und so ging das dann so ganz praktisch. Und darin sehen wir einfach unseren besonderen Dienst und unsere Möglichkeit. Das Problem, was wir als Menschen haben, ist die Sünde. Das ist unser Hauptproblem, dass wir von Natur aus von Gott getrennt sind. Und erst dadurch, dass der Jesus in diese Welt kam und diese Verbindung wiederhergestellt hat, dürfen wir heil werden. Die Liebesbeziehung, die durch den Sündenfall im Garten Eden, Adam und Eva, abgerissen und zerstört worden war, stellt der Jesus wieder her durch sein Kommen in diese Welt. Und deshalb ist das für mich etwas ganz Großartiges, immer wieder neu so, Advent, Weihnachten, nicht? Das Volk, das im Finstern wandelt, sieht ein großes Licht. Endlich wird es wieder hell, endlich gibt es Hoffnung in dieser Welt. Und das, genau das wollen wir vermitteln und das erleben wir dann auch so ganz praktisch. Ich will das einfach mal so praktisch darstellen. Meine Frau selber ist als Kind bewusst zu dem Herrn Jesus gekommen, hat ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Bei mir war es mit 14 Jahren. Mit 16 habe ich eine persönliche Berufung erlebt. Und dann ging es dann weiter. War dann 7,5 Jahre in der Gemeindearbeit. Ich will das jetzt einfach so ein bisschen aufbauen, bis wir zu diesem Punkt dieser Arbeit gekommen sind. Nach den 7,5 Jahren Gemeindearbeit ging es mir dann selber gesundheitlich nicht so besonders gut. Damals war das Diagnose Leberkrebs. War dann über ein Jahr mehr oder weniger im Krankenhaus. Keiner wollte mich haben. Keine Gemeinde, verschiedene Kirchengemeinden und verschiedene Gruppen und so hatten mich angefragt. Und immer wenn sie dann gehört haben, wie die Diagnose war, dann haben alle dann gesagt, ja, dann tut uns das leid. Ich weiß nicht, ob Sie sich das vorstellen können, wenn Sie das zum x-ten Mal hören, dann tut uns das leid. Dann fühlt man sich mit knapp 30 Jahren auf dem Abstellgleis. Ganz schlimm. Aber Anton Schulte vom Missionswerk Neues Leben, der hat es dann doch gewagt, mich einzustellen. Zwar dann unverbindlich für beide Seiten, ich konnte nichts versprechen, die mir auch nicht. Ganz klar. Und diese Zeit hat sich jetzt am 31.12. nach 23 Jahren dem Ende zugeneigt. Ich bin nicht mehr dem Missionswerk Neues Leben. Und ab 1. Januar haben wir jetzt ganz offiziell diese neue Arbeit, Leben und Hoffnung. Am 26. Oktober haben wir die Sache gegründet, im letzten Jahr. Gott hat viel Gnade geschenkt, dass das alles sehr gut gelaufen ist, mit der Satzung und allem drum und dran. Und eigentlich machen wir gar nichts Neues, sondern das ist eine Sache, die eigentlich so in den letzten 10 Jahren immer konkreter wurde. Und zwar dadurch, dass wir in 1987, in 88, eine junge Frau aus Syrien so vor die Füße gelegt bekommen hatten, die mit Leukämie nach Deutschland kam, aber hier keine Hilfe hatte. Sie war ja nicht krankenversichert. Und jetzt stand ich davor, wie können wir ihr helfen? Dann habe ich Zeitungsartikel geschrieben, bin mit ihr in verschiedenen Kliniken gewesen und habe dann mit den Ärzten verhandelt, dass sie auf ihr Honorar verzichten sollten und so weiter. Also das war so eigentlich der Anfang. Ich muss dazwischen sagen, bei mir war es dann, das war also in 1975 bin ich zum Missionswerk Neues Leben gekommen und in 76 war bei mir dann selbst Diagnose Leukämie, da lag ich dann wieder in der Klinik und so. Aber Gott hat mich da immer wieder durchgebracht, auf manchmal sehr seltsame Wege. Dann kam also die Sache hier mit dieser jungen Syrerin, die haben wir dann dreiviertel Jahr betreut und begleitet. Und sie hatte 5 Kinder und wir haben dann alles getan durch, wie gesagt, Zeitungsartikel, Sammelaktionen, weit über 200.000 Mark gesammelt und zusammengelegt und die sind auch voll draufgegangen für die Behandlung und so weiter. So eine normale Behandlung, nur um Ihnen mal so ein bisschen was zu sagen, an Preisen kostet ungefähr 350.000 Mark. Nur, das ist noch keine Langzeitbehandlung. Was dann so in den nächsten Jahren an Medikamenten und weiß ich was alles gebraucht wird, das ist damit noch gar nicht inbegriffen. Ja, ich will jetzt nicht so viel ins Detail gehen. In 1988, im Frühjahr, ging es meiner Frau nicht so ganz besonders gut. Ich war in Berlin unterwegs zum Dienst, zu einer Evangelisation, bekam dort Nachricht, dass meine Frau ins Krankenhaus gekommen sei. Dann lag sie den ganzen Februar noch im Krankenhaus. Keiner wusste genau, was los war. Und dann stellte sich aber sehr bald heraus, dass meine Frau irgendwo eine Blutkrankheit hatte. Und dann kam dann eine akute, myeloische, atypische Leukämie dabei heraus. Sie war dann in Gießen in der Uniklinik. Der Matthias, unser ältester Sohn, lag in derselben Zeit in Bonn in der Uniklinik, auch auf Leben und Tod. Das war dann im März, kam dann die Diagnose endgültig. Und dann sagte der Professor meiner Frau, Vollkrebs von Kopf bis Fuß, die schlimmste Art der Leukämie, die es überhaupt gibt. Normale Lebenserwartung 10 bis 14 Tage, das war ein Hammer. Ja, im April starb dann unser jüngster Sohn. Ich war mit meiner Frau in Gießen in der Uniklinik. Es war nicht so ganz einfach, diese ganze Zeit. Und daraus hat sich einfach diese Arbeit entwickelt. Wieso? Weil dann kamen Schwestern, Ärzte, Pfleger zu uns ins Zimmer. Es wurde ja rundherum auch gestorben auf diesen Stationen. Und die kamen zu uns ins Zimmer und baten um Hilfe. Warum? Weil in unserem Zimmer so eine ganz andere Atmosphäre sei. Und dann stellten sie uns die Frage, wieso können Sie hier noch lachen? Dann habe ich Ihnen das erklärt. Wir haben sehr viel miteinander gebetet, wir haben miteinander Bibel gelesen. Ich hatte ein Bett mit im Zimmer stehen, dass ich also auch nachts da bleiben konnte in den akuten Situationen. Und dort hatte ich immer meine beiden Bibeln auf dem Bett liegen. Nicht? Oft war meine Frau dann auch so schwach, dass sie mehr oder weniger geschlafen hat oder bewusstlos war zwischendurch auch. Und dann habe ich einfach da meine Bibeln liegen gehabt und habe in meinen Bibeln da bunt gemalt. Nicht? Ich habe meine Bibelarbeit gemacht, habe gebetet und so haben wir viel Gutes und Großes erlebt in dieser Zeit. Dann kamen die Schwestern schon mal rübergelaufen in unser Zimmer und baten, ob ich nicht schnell kommen könnte, im Nachbarzimmer. Ging es zu Ende, ob ich da helfen könnte, den Angehörigen, den Betroffenen, mit ihnen sprechen, mit ihnen beten, ihnen Gottes Wort sagen. Und so ging das Stück um Stück immer weiter. Man traf Angehörige auf Station. Und es hat sich ja sehr schnell dann rumgesprochen, wer man ist und dass man wirklich auch mit den Angehörigen und auch den Patienten bereit ist zu beten, ihnen Gottes Wort zu sagen, zu trösten, aufzurichten, Weg zu zeigen, wo man wirklich Hilfe findet. Und dann hat sich das so Stück um Stück immer mehr erweitert. Und in diese manchmal Trauer und Hoffnungslosigkeit der Angehörigen, dort einfach dann mit dabei zu sein, aufzufangen und so weiter. Und jetzt einfach mal so praktische Beispiele. Da ist zum Beispiel eine Frau, die mit meiner Frau gemeinsam parallel transplantiert wurde. Sie sagte mir dann, nachdem ich ihr dann Gottes Wort gesagt habe, ihr den Weg zu Jesus erklärt habe und so weiter, und dann auch, als sie dann zu Hause war, bitte rufen Sie mich nur an, wenn es ihrer Frau gut geht. Ich könnte es nicht ertragen. Nicht? So leidet ja einer mit dem anderen auch mit. Das ist wirklich dann eine Leidensgemeinschaft geworden. Oder wir waren in Heidelberg, wo meine Frau transplantiert worden ist und dort zu den Nachuntersuchungen, vielleicht das nur so als kleiner Nebengedanke. Es könnte ja sein, dass der ein oder andere von uns mal so richtig schön unzufrieden ist. Nicht? Ich bin ja in vielen Familien, auch so, wenn ich so zu Evangelisationen und Bibelwochen unterwegs bin. Und naja, man hat gebetet, weiß ich, Dankgebet für das gute Essen, nicht? Und dann macht die Mutter dann den Deckel auf und dann machen alle, nicht? Oder, weiß ich, unzufrieden mit, weiß ich, irgendwelchen Dingen im Leben und so. Und dann habe ich schon Leute eingeladen, habe ich gesagt, okay, wenn ich nächstes Mal nach Gießen oder Heidelberg dort zur großen Untersuchung muss mit meiner Frau, ich komme persönlich vorbei, ich biete mich an als Taxi, ich hole sie ab, sie fahren einen Tag mit auf solch eine Station. Sie sind der glücklichste Mensch, ganz sicher. Nämlich all diese unwesentlichen Problemchen, worüber man sich ärgert oder weiß ich, die sind mit einem Mal alle vergessen. Sie sind nur noch dankbar, dass sie so gesund sein dürfen. Wenn sie natürlich auch, jeder hat ja so sein Päckchen zu tragen, ganz klar. Aber dass sie so gesund sein dürfen, wie sie sind. Da wird man dankbar, das kann ich Ihnen sagen. Ich stehe also vor der Tür des Arztzimmers. Ich klopfe. Ich öffne die Tür. Der Arzt sitzt dort mit einem Ehepaar. Ich spreche ihn kurz an, ich sage, ich brauche die Papiere wegen der Untersuchung. Er sagt, einen Moment, ich reiche sie Ihnen gleich raus. Ich warte ein paar Minuten, die Tür öffnet sich, dieses Ehepaar kommt raus. Der Arzt gleich hinterher mit den Papieren für meine Frau, für die Untersuchungen. Und dann steht dieses Ehepaar mir gegenüber, der Mann und diese Frau, so etwas jünger als ich. Beide legen ihren Kopf auf meine Schultern, der eine links, der andere rechts, und beide schluchzen wie die kleinen Kinder. Maximale Lebenserwartung 3 Wochen. Und dann habe ich mit ihnen gesprochen, mit ihnen gebetet. Und dann habe ich diesen Buchtitel von Wilhelm Busch genauso benutzt, ihnen auch das Buch dann gegeben, Jesus, unser Schicksal. Es gibt nichts anderes. Daran entscheidet sich alles. Begegnen Sie solchen Menschen mal. Oder, da ist eine junge Frau, 2 kleine Kinder, kommt aus den neuen Bundesländern, will nur so kleine Beispiele. Ich kann nicht sterben. Ich kann nicht sterben. Sie ist bewusste Christin. Wir sind dann 2-mal nach Freiburg gefahren. Dort lag sie dann. Und wir haben sie besucht. Ich habe mit ihr beten können und wir haben in den schlimmen Zeiten jeden Tag dort angerufen. Wir haben Telefonrechnungen, die sind so ähnlich wie im Großbetrieb. Ja. Sie können ja nicht nur abends nach 9 Uhr anrufen. Dann sind die so mit Medikamenten oft voll, dass sie gar nicht reagieren können. Wenn sie dann mit den Ärzten sprechen müssen, das geht nicht abends. Das geht nur bei Tag. Meistens nur am Vormittag, wenn es so richtig teuer ist, leider. Aber okay, und dann haben wir sie begleiten können, haben mit ihr beten können, auch dass Gott das so geschenkt hat, dass sie mit einem Mal keine Krebszellen mehr hatte. Gott hat ihr dann einfach eine gewisse Zeit zugelegt, als Vorbereitungszeit. Und dann war sie ganz getrost, geborgen und sagte dann selber, ja, ich kann sterben. Jetzt ist alles in Ordnung. So kann Gott in seiner Liebe dann vorbereiten. Oder wir waren vor einigen Monaten in Plauen, im Vogtland, in den neuen Bundesländern. Dort hatten wir einige Dienste und haben dort eine junge Frau besucht. 4 Wochen vor der Hochzeit. Wohnung eingerichtet, alles startklar. 4 Wochen vor der Hochzeit. Diagnose Leukämie. Der Verlobte hat sie wochenlang nicht besuchen können, weil er mit der Not nicht fertig geworden ist. Um jetzt dem Verlobten zu begegnen, der Familie und der Betroffenen. Einfach da zu sein als Ansprechpartner. Und wir hören das immer wieder dann von diesen Betroffenen, dass sie sagen, endlich einer, dem wir alles mal sagen können, so wie es uns ums Herz ist. Das ist so wichtig, so entscheidend. Und dann eben in den harten Zeiten wirklich täglich betend dran zu sein. Deshalb haben wir ein Gebetstelefon eingerichtet. Ich weiß nicht, ob Sie das wissen, auch im Rundbrief und so weiter ist die Telefonnummer mit drauf, Rundbrief beziehungsweise auch diese Broschüre von unserer Arbeit, stehen alle Nummern auch mit drauf. Das habe ich auf den Anrufbeantworter, immer so die aktuellen Gebetsanliegen, da ist der Frank auch mit drauf, ja? Die wir dann ganz schnell weitergeben, um möglichst große Gemeinde von Betern zu haben, die sich dann mit dahinter stellen. Und einfach mit für diese Menschen zu beten, was ist das ein Trost, da ich weiß, das sind so und so viele Leute, die ihre Hände mitfalten. Das ist doch wirklich etwas Wunderbares, dann so zu wissen. Ja, so haben wir große Erfahrungen gemacht. Und diese Silvia, von der ich gerade gesprochen habe, aus den neuen Bundesländern, sie ist dann vor Weihnachten nach Hause gekommen. Und es geht ihr, Gott hat viel Gnade geschenkt. doch jetzt relativ gut. Gut, jetzt kommt diese Aufbauphase wieder und so weiter. Ist ganz klar, man ist damit noch nicht über den Berg, wenn man dann 3 Wochen danach der Transplantation ist, aber trotzdem, es sieht doch hoffnungsvoll aus, nicht? Und wir haben ihrem Verlobten dann auch so weit helfen können, dass er das geschafft hat, sie wieder zu besuchen. Und sobald sie jetzt über den Berg ist, wollen die beiden heiraten und da sollen wir dabei sein, ist doch ganz klar, möglichst noch dann die Trauung halten. Ist doch hoffnungsvoll, nicht? Das sind so diese Dienste, die wir dann natürlich neben Evangelisationen und Bibelwochen, die wir ja weitermachen, die wir dann aber dann zusätzlich tun. Oder eine junge Frau, 20 Jahre, die uns anruft und nur weint. Und da wir einfach mal helfen müssen, die ganze Situation zu verstehen. Oder da ist ein Amtsbruder aus Süddeutschland, der ist auch mit auf der Kassette mit drauf, nicht? Er heißt Karl, will auch nicht mehr zu sagen. Ein Mann, der mit in der Missionsleitung steht, der Pfarrer ist, also Pastor ist, evangelischer Pastor ist. Und auch Leukämie, auch jetzt gerade transplantiert, auch in der Aufbauphase. Ist doch großartig, dass man da so eine Perspektive hat, einfach Menschen dann in der Situation mit dem Evangelium zu dienen. Und ich sage Ihnen ganz ehrlich, das, was ich weitergebe an Evangelium in solchen Situationen, ist eigentlich im Letzten nichts anderes als das, was Gott mir selber in diesen Nöten, ob in der Klinik, ob im nicht mehr weiter wissen, wo die Ärzte mir gesagt haben, vielleicht noch ein paar Tage zu leben und so weiter, nicht? Was Gott mir da in den Situationen geschenkt hat, ist genau das, was ich heute denen, die in die Situation hineingestellt sind, weiterschenken kann. Deshalb sind wir, ja, heute muss ich sagen, dankbar, wenn wir selbst auch so schwere Zeiten hinter uns haben. Kind verloren, auch an Krebs, an Leukämie, die eigene Frau, ich und all die anderen Nöte, von denen ich jetzt gar nicht reden will, mit den anderen beiden Jungen. Aber das hat uns reich gemacht, andere beschenken zu können. Weil man durch die Situation hindurchgegangen ist und da wirklich Trost von Gott erfahren hat. Ich habe das so für mich selber gesehen, wie der Apostel Paulus, der ja 2. Korinther 1, 2. Korinther 4 und so weiter, das so mitgeteilt hat. Wozu hat Gott ihn durch die Tiefen geführt? Damit er Trost von Gott empfing. Wozu? Damit, wenn die Gemeinde jetzt durch diese Not hindurchging, er die Gemeinde mit dem Trost Gottes trösten konnte. Von daher, fangen Sie einmal bitte an, Ihre Situation nie nur so isoliert zu sehen, als, ach, es betrifft ja nur mich. Nein, wenn Gott Sie schwere Wege führt, dann hat er etwas Besonderes mit Ihnen vor. Nämlich er hat mit Ihnen vor, an Ihnen zu handeln, damit die ganze Gemeinde etwas davon lernt, damit Ihre Umgebung etwas davon mitbekommt, dass Jesus lebt und dass Sie von daher anderen Trost und Hilfe werden können. Wie gesagt, am 31.12. haben wir Abschied genommen vom Missionswerk Neues Leben. Am 1.1. um 0 Uhr ist unser neues Werk dann ins Leben gerufen worden, endgültig, und damit tun wir diesen Dienst. Auf diesem Prospekt, und deshalb bitte ich Sie, dass Sie das einfach so mitnehmen, da haben wir das einfach mal so ein Stückchen dargestellt, wie unsere Aufgabe aussieht. Auf der einen Seite das, was wir immer gemacht haben mit Bibelwochen, Evangelisationen und so weiter, ganz klar. Und dann auf der Mittelseite, da haben wir das so in 3 Bildern einfach mal festgehalten, und da geht es um Tamara, ich nenne den Namen auch, das war so einer derer, die wir so von Anfang an auch begleitet haben. Ich erzähle das gleich noch ein bisschen. Und zwar, das Erste, was wir machen, ist, wenn es irgendwie möglich ist, Menschen zu besuchen. Das heißt, man kommt vielleicht telefonisch in Kontakt. Und wenn es dann irgendwie machbar ist, versuchen wir also, einen persönlichen Kontakt herzustellen durch eine Begegnung. Das Zweite ist dann die telefonische Weiterbetreuung. Das ist auch ein Bild, das hat der Vater gemacht von der Tamara, als wir mit ihr telefoniert haben. Einfach ihr zugehört, wo sie Not hat. ihr Gottes Wort mitgeteilt, um sie aufzurichten oder aus der eigenen Erfahrung zu sagen, wie das ist und dass da gar nichts Ungewöhnliches passiert oder naja. Und dann, das letzte Bild ist etwas schlechter und zwar dadurch, dass das hinter der Glasscheibe fotografiert ist. Das heißt, sie ist im Transplantationsbereich, ist da steril, isoliert, so wie im Operationssaal. Und es ist nur eine Scheibe, da ist ein Rollo vor und das kann man hochziehen, wenn man den Betreffenden sehen möchte mal oder der auch gesehen werden will. Und da darf der immer nur eine Person rein. Und sie durfte sich drei Personen aussuchen. Das war in dieser Klinik so. Sie war in Nijmegen in Holland. Die erste Person hat sie sich überlegt, ihr Vater. Die zweite Person, ihre Mutter. Ja, jetzt hat sie auch noch einen Bruder, Oma und Opa oder Oma und Opas, beziehungsweise Onkel und Tanten und so weiter und so weiter. Wen sollte sie, ja, wer soll noch mit rein? Und dann hat sie gesagt, ich möchte, dass du mit reingehen darfst. Wenn es mir nicht gut geht, dass du zu mir reinkommen kannst, mir Gottes Wort sagen, mit mir beten, mir helfen kannst. Können Sie sich vorstellen, was das für eine Verantwortung ist, was da auf einem lastet? Natürlich tun wir den Dienst gerne, ist doch ganz klar. Aber es ist auch schon ein Stück manchmal ein schwerer Dienst. Weil es nicht so ganz leicht ist, auch Menschen in diesen schweren Zeiten zu begegnen. Wenn man da nicht Trost hätte von Gott, dass man tröstend weiterschenken kann, dann hätte man nichts. Und ich sage nochmal das, was ich am Anfang gesagt habe, Worte sind nichts, sind leer, wenn da nicht mehr als Hintergrund vorhanden ist. Ja, so sieht also unsere Arbeit ganz praktisch aus und vielleicht das noch so als letztes kleines Beispiel, worin wir unsere Aufgabe sehen, kann man sehr schön so zusammenfassen. Wir hatten eine Typisierungsaktion in Koblenz. Ich habe schon gehört, hier ist ja auch einiges los gewesen in der näheren Umgebung. Ich glaube 2700, habe ich das richtig im Kopf, so irgendwo um den Dreh, ja? 2100. Wir sind in Koblenz auf über 5000 gekommen. Und wir mussten dann deshalb Schluss machen, weil die keine Röhrchen mehr hatten. Da standen noch ein paar hundert Leute, die wir heimschicken mussten, leider. Aber na gut. Bei dieser Aktion waren die Eltern von dieser Tamara mit dabei. Und meine Frau und ich, wir waren dort mit, um Beratungsgespräche, um Rückfragen zu klären, weil wir in vielen Bereichen viel besser Bescheid wissen als ein ganz normaler Hausarzt. Das geben die Ärzte auch unumwunden zu, dass ich wirklich mehr weiß. Es gibt nämlich über 200 verschiedene Arten der Leukämie. Das wissen die meisten gar nicht. Deshalb sollten sie auch da, wenn sie die Diagnose Leukämie hören, sehr genau hinhören, genau fragen, was ist das für eine Art der Leukämie? Es gibt vier große Hauptgruppen. Das ist einmal eine lymphatische Form und die entweder akut oder chronisch. Und die zweite große Gruppe ist dann die myeloische Form, akut oder chronisch. Ja? Und so hat man also schon mal vier Gruppen. Und die unterteilen sich nochmal x-mal, nicht? Da gibt es die Hartzellleukämie und etc. Egal, ganz klar, können Sie sowieso nicht alles behalten. Nur eine chronische Form, gerade bei älteren Leuten, eine chronische lymphatische Form, da können Sie uralt mit werden, da sterben Sie wahrscheinlich eher an, weiß ich was, an einem ganz normalen Alterszustand als an der Leukämie. Also das muss man schon wohlweislich ein bisschen unterscheiden. So, wir waren also bei dieser Typisierungsaktion dabei und dort wurde ich eingeladen, erstmal ein kurzes Stück Vortrag zu halten bei den freiwilligen Mitarbeitern. Da hatten wir so rund 70 Mitarbeiter, Sekretärinnen, Ärzte, Schwestern, Pfleger, MTAs, die halt Blut abzapften und so weiter. Und um Ihnen überhaupt mal zu erklären, was ist das jetzt, was machen wir hier eigentlich und wie ist das so aus der Situation eines Betroffenen? Und dann habe ich Kassetten kopiert, wo wir das mal so erzählt haben mit meiner Frau. Und dann habe ich Ihnen da einfach so einen Stapel Kassetten hingestellt und habe gesagt, jeder freiwillige Mitarbeiter darf sich eine Kassette mit nach Hause nehmen und darf das mal hören. Dann hat er so einen besseren Eindruck noch davon. Die haben sich auch Kassetten mitgenommen. Habe ich ihnen einfach so kostenlos angeboten. Ich wollte ja, dass die Evangelium hören bei der Tour. Ist doch ganz klar. Und Dann rief uns der Vater an, beziehungsweise sprach uns dann am nächsten Tag auch an, mit der ganzen Situation der Tochter, der Tamara, und dass sie so hoffnungslos sei und sie wollte sich überhaupt nicht therapieren lassen. Sie war eine sehr gute Schülerin, war im Gymnasium, 16 Jahre, und ja, ob wir sie nicht mal besuchen könnten. Doch, haben wir gesagt, klar, machen wir. Wir sind dann hingefahren, die erste Begegnung, waren wir so 2 Stunden da, und nur Fragen über die Leukämie und Therapie, ist ja ganz klar. Viel Not, 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 Not. Und bei der Gelegenheit bekamen wir dann zu hören, dass Tamara alle Bücher, die man über Sterben und Sterbeerlebnisse und so weiter in Büchereien, Bibliotheken und Leihbüchereien oder so in Buchhandlungen bekommen konnte, die ganzen Bücher hat sie sich kommen lassen und hat die eine nach dem anderen Buch verschlungen. Hilfe? Nein. Die Not wurde nur größer. Nach so etwa 2 Stunden haben wir dann gesagt, also ich denke, für Tamara ist jetzt lang genug gewesen, nicht? Das ist ja auch anstrengend. Es war dann so gegen abends 9:30, 10:00. Ich glaube, so langsam machen wir uns wieder auf den Heimweg. Und dann stellte die Mutter folgende Frage. Können Sie Tamara helfen? Da dachte ich, Mensch, was erwarten die von mir? Dann habe ich gefragt, wie meinen Sie das? Und dann sagte sie, ja, können Sie ihr helfen beim Sterben? Da habe ich gesagt, ja, das können wir. Und dann sagte die Mutter als zweites, Tamara hat immer einen Satz im Kopf. Und dann fragte ich, wie heißt denn dieser Satz? Und dann sagte sie, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater denn durch mich. Und dann sagte sie gleich dabei, wir wissen nicht, was das bedeutet oder wer das gesagt hat. Sie hat auch ihren Gemeindepastor gefragt, ja. Und er hat ihr zur Antwort gegeben, weiß ich auch nicht, aber ich schaue mal nach. Wenn ich es finden sollte, sage ich dir Bescheid. Sie hat nie Antwort bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. So arm sind wir mitten in Deutschland. Christliches Abendland, gute Nacht, aber im wahrsten Sinne des Wortes. Okay, das fuhr mir so förmlich raus. Johannes 14, Vers 6. Er sagte, wie, das wissen Sie einfach so? Ja, ist doch klar, das ist ja wohl das kleine Einmaleins. Und dann konnte ich die ganze Familie, Oma, alle saßen mit dabei, ja, die ganze Familie, und konnte ich ihnen Evangelium sagen. Das heißt, in Kurzform, Rettungsaktion in Christus, was das bedeutet. Ganze Stunde lang. Die haben Fragen gestellt. Dann habe ich gesagt, wollen wir nicht die Hände miteinander falten und zusammen beten? Dann guckte einer den anderen an, das haben die noch nie im Leben gemacht. Und dann sagte die Mutter wieder, ja, bitte. Wir haben zusammen gebetet. In den nächsten Tagen praktisch jeden Tag telefoniert. Ich bin zwar unterwegs, aber mit meiner Frau dann. Und dann war Tamaras Wunsch, sie wollte uns unbedingt besuchen, weil sie noch ganze Menge Fragen hatte. Sie kam dann zu uns, wir haben miteinander gesprochen. Sie saß mit mir in meinem Arbeitszimmer und die Eltern mit meiner Frau im Wohnzimmer. Und dann hat die Fragen gestellt, das können Sie sich überhaupt nicht vorstellen. Mit 16 Jahren, sie wollte konkret wissen, wie sieht mein Sterben bei meiner Art der Leukämie aus? Sowas von konkret kann man sich überhaupt nicht vorstellen, wie sie das im Detail wissen wollte. Auch von der Bibel her, wie was ist in der Ewigkeit und mit Sterben und alles wollte sie wissen. Und dann hat sie betend bewusst ihr Leben dem Herrn Jesus anvertraut. Und dann hat sie gesagt, mit 16 Jahren. Jetzt kann ich sterben. Zweiter Satz war, ich habe immer gedacht, meine Leukämie sei nur Verlust. Sie ist mir zum Gewinn geworden. Kann man sich das vorstellen? Und dann sind die Eltern zum Glauben gekommen. Oma und Opa und der Bruder und weiß ich, so hat das wirklich Kreise gezogen, auch in der Familie. Wir sind heute in meinem Bibel- und Gebetskreis. So hat Gott Großes getan. Und wenn Sie das alles so sehen, dann kann ich einfach unterm Strich nur sagen, wie viel Gutes hat Gott in der Familie getan, auch an Tamara. Ihr ging es eine Zeit ganz, ganz schlecht. Die Eltern hatten uns angerufen. Das war auf Sonntagmittag. Wir haben wirklich Messer und Gabel fallen lassen, weil während des Mittagessens haben uns ins Auto gesetzt und sind nach Gießen gefahren. Sie lag dort, 41 Fieber, den Mund verätzt, hat schon 14 Tage nichts essen können, war im bewusstlosen Zustand. Dann kam der Professor rein und sagte mir, spätestens heute Abend ist sie nicht mehr. Dann habe ich mich an ihr Bett gekniet, habe Jakobus 5 aufgeschlagen, habe sie angesprochen und dann schlug sie zum ersten Mal die Augen auf. Dann habe ich ihr erklärt, was ich jetzt mache, dass ich mit ihr bete. Wir sind dann am nächsten Morgen wieder dorthin gefahren, sind dann bis zum Abend geblieben, aber am nächsten Morgen, an dem Montag, wieder dorthin gefahren, da saß sie aufrecht im Bett. An dem Morgen hat sie essen können, das Fieber, über 41 Fieber vorher, war weg. Und als der Professor dann zur Visite kam und rausging, hat sie sich auf den Bettrand gesetzt und hat laut gesungen, großer Gott, wir loben dich. Ich kann Ihnen nur sagen, Hoffnung kann es nur geben da, wo wir Leben haben in Christus. Und Leben können wir nur, wenn wir Hoffnung haben. Und deshalb, das ist unser Programm und unser Ziel. Und ich lade Sie herzlich ein, wirklich zu dem Herrn Jesus persönlich zu kommen, jeder von uns. Und deshalb stirb, ehe du stirbst, damit du nicht stirbst, wenn du stirbst.